S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 6 unseres Podcasts, diesmal unter dem Titel News pur. Hier am Ende der Leitung ist der Robert Lender, am anderen Ende darf ich begrüßen.
Da sitzt Matthias Mies, heute etwas heiser. Ich versuche mich nicht so viel zu räuspern, wenn es irgendwie geht. Schauen wir mal.
Ja, dann wünsche ich gleich Gesundheit.
Ja, passt schon.
Genau. Also wir machen heute wirklich auf pur, weil wir haben einiges an Neuigkeiten. Das finde ich eh sehr fein. Und ja, das sollte für einen Podcast unter 30 Minuten reichen, wobei wir sicherlich... so wie ich uns kenne, sicherlich länger brauchen.
Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten eigentlich schon eine Themenausgabe geplant und waren schon am Themen zurechtsortieren und vielleicht sogar zusammenstreichen, damit es nicht zu lange wird. Und dann wurden die News immer mehr und dann haben wir gesagt, wir machen eine reine News-Ausgabe heute, weil sich so ein paar Dinge angesammelt haben.
Was eh sehr fein ist.
Und ganz aktuelle Sachen und ganz tolle Sachen. Und das ist dann, glaube ich, schöner, als irgendwelche Plugins zu erklären.
Ja, also bevor wir aber mit den News beginnen, trotzdem ein kleiner kurzer Rückblick. Ich habe mir wieder mal erlaubt, in unsere Podcast-Statistik reinzuschauen und kann da eigentlich nur sagen, danke, danke, danke. Ich bin wirklich sehr erstaunt, dass so ein kleiner Nischen-Podcast wie der unsere es geschafft hat, mit jeder Ausgabe zumindest mehr als 100 Hörer oder zumindest Downloader zu bekommen.
Das ist natürlich wieder die Abteilung Traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber wir sind tatsächlich mit der ersten Ausgabe über 200 Downloads laut Podspot-Statistik, schwieriges Wort. Und das finde ich auch echt Wahnsinn. Da sind bestimmt ein paar dabei, die das mehrfach abgespielt haben und dann als mehrere Downloads gezählt werden, aber ist trotzdem geil. Und selbst die schlechtest heruntergeladene Ausgabe ist schon deutlich über 100. Das ist einfach nur super, schönen Dank. Und weiterhören. Ne?
Genau, kann ich auch nur sagen. Eins positiv noch, wir hatten ja dann ein bisschen so einen Abfall von Folge zu Folge, aber die letzte Ausgabe ist dann schon wieder angestiegen. Also wir haben wieder einen Anstieg und das ist jetzt positiv, weil sonst wären wir irgendwann mal bei 0 gelandet bei der Ausgabe 10. Aber wenn es so weitergeht, könnte es besser werden. Aber wie gesagt, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, jetzt gehen wir weiter zu den News.
In medias res. Wir fangen an mit einer Sache, die uns direkt betreffen könnte irgendwann. Und zwar hat Garvin auf Betreiben in erster Linie von Dirk Deimecke, schöne Grüße Dirk, vom sehr empfehlenswerten Daimhard Podcast ein paar Verbesserungen am Easy Podcasting Plugin vorgenommen. Das Easy Podcasting Plugin ist nicht nur für Podcasts gedacht, soweit ich das durchschaue. Das kann man also auch verwenden, um YouTube-Videos ins Blog einzubinden und Audiodateien ins Blog einzubinden. Und da waren aber halt so ein paar Sachen, die speziell podcast-spezifisch noch ein bisschen verbessert werden mussten. Und das hat lange gelegen. Und jetzt haben wir es, denke ich mal, soweit hin. Es müsste mittlerweile über Spartacus verfügbar sein oder ist es?
Habe ich schon dank. Also habe ich schon über Spartacus bezogen.
Muss aber natürlich wie alle neuen Plugins ordentlich getestet werden. Wir testen es hier noch nicht. Dirk hatte das vor, vielleicht nicht im offiziellen Daimhard-Blog, aber in so einer Testkopie davon. Und ganz super wäre übrigens, wenn das Leute testen würden, die Videofunktion benutzen, weil das benutzen wir nicht und Dirk und Roman im Daimhard Podcast auch nicht. Und das wäre toll, wenn das jemand testen könnte.
Ja, sag vielleicht ganz kurz, weil ich habe da so 3-4 Dinge stehen in unserem Notizblock, was das Ding sozusagen Neues kann. Aber ich glaube, das kannst du fast ein bisschen besser erzählen als ich, außer den letzten Punkt.
Ja, kann man ganz schnell machen. Also es gibt jetzt Unterstützung für die neuen nativen Audio- und Videoelemente. Die sind mit HTML5 gekommen und das ist eben die Wiedergabe von Audio- und Videodateien in HTML-Seiten oder eben in Blogs und zwar nicht über ein Flash-Plugin oder sonstige Krücken, sondern wirklich von Hause aus quasi. Das benutzen wir im Podcast-Blog jetzt schon. Das stricke ich jedes Mal mühsam von Hand, also so mühsam ist es nicht, kann man kopieren, aber Das ist eine tolle Sache, weil es halt nicht nur nativ ist, und sondern damit eben auch zumindest potenziell sehr viel barrierefreier. Mhm. Jetzt hast du tierische Mikrogeräusche eben gehabt.
Aber ja, sorry, da habe ich kurz mein Mikro verschoben. Aber wir sind Lagerfeuercamp, da darf das mal sein.
Es gibt auch nach wie vor natürlich gibt es einen Flash-Player, der so als als Fallback-Lösung ist, weil dieses native HTML5 Audio-Video unterstützen nicht alle Browser, zumindest die älteren nicht. Und in denen fällt es dann zurück auf einen Flash-Player und er ist neu. Da hat Garvin sich, ohne dass ich jetzt sagen könnte, warum genau, aber Garvin hat da jetzt den Flow-Player ausgewählt, der allseits sehr beliebt ist und insofern wahrscheinlich einfach, da weiß ich die technischen Details im Moment leider nicht, aber der wird irgendwelche Dinge besser können als die alte Flash-Lösung. Und was ganz wichtig ist, es gibt jetzt sehr weit anpassbare und vor allen Dingen formatspezifische RSS-Feeds. Das heißt, wir können jetzt aus dem Easy Podcasting Plugin heraus kann man einen RSS-Feed nur mit MP3-Anhängen generieren und einen nur mit OGG-Anhängen für die Leute, die bei OGG-Dateien hören. Und das ist ziemlich klasse. Das war, glaube ich, auch was Dirk sehr wichtig war. Dirk ist begeisterter OGG-User.
Vielleicht der einzige OGG-Hörer bei uns, aber immerhin.
Das weiß man nicht.
Weiß man nicht, genau. Ich habe mir kurz mal das Plugin ja installiert bei mir im Blog, also so ganz auf abenteuerlich, und gesehen, also diese einzelnen formatspezifischen RSS-Feeds, da gibt es wirklich jeweils immer einen Textblock in der Plugin-Verwaltung, wo man das wirklich ganz genau selber editieren kann. Also es ist was vorgegeben, man kann es aber wirklich dann nochmal ganz speziell auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und ja, dass man irgendwo in einer Datei herumfrickeln muss.
Man kann generell ganz viel einstellen. Es gibt viel mehr Optionen jetzt. Und ganz wichtig natürlich für uns, und das war, glaube ich, auch was Dirk sehr angeregt hatte, ist, dass das Easy Podcasting Plugin kann jetzt einen iTunes-kompatiblen RSS-Feed generieren.
Genau.
Was es dafür genau machen muss, kann Robert als Apple-Fanboy viel besser erklären als ich.
Ja, eigentlich nichts Spezielles. Es muss einfach nur ein paar im Feed bestimmte Informationen mitliefern, die halt Apple halt wünscht. Und ja, das kann das Ding. Das heißt, das war eigentlich der Hauptgründe, warum wir, also neben dem quasi Datei-Hosting, eigentlich Podhost verwendet haben, um jetzt einmal unseren Podcast zu hosten. Sollte es wirklich mit dem iTunes-kompatiblen Feed funktionieren, dann würde man natürlich quasi alles wieder zurückholen und selber hosten. Das einzige Problem, was wir dann haben, ist, dass Apple ein bisschen Probleme macht bei iTunes, wenn man sagen möchte, man möchte quasi den Feed ändern. Also sprich quasi die URL des Feeds ändern, über die man ausliefert. Das angeblich reagiert da Apple innerhalb nur von Wochen oder Monaten auf so etwas, wenn überhaupt.
Die haben generell im iTunes Store für alles, also auch für Apps und selbst für Musikdateien und ähnliches haben die einen ziemlich strengen Annahmeprozess.
Ja, wobei die Annahme selber eigentlich bei uns, glaube ich, nicht einmal einen Tag gedauert hat. Also das war nicht das Problem. Das Ändern, da gibt es keine Einstellmenüs, das kann man eigentlich nur per E-Mail melden, soweit ich das einmal rausgefunden habe. Sollte jemand andere Infos haben, dann wäre ich natürlich sehr dankbar dafür. Sag aber gleich, wenn wir mal umstellen, dann ist es nur, sagen wir mal, für jeden, der iTunes nutzt, eine kurze, kleine Arbeit, weil einerseits, wir würden es auf alle Fälle dann natürlich mit einem Mini-Podcast im alten Feed ankündigen, quasi, man kriegt es bei Audio quasi ausgeliefert, den Hinweis, und dann müsste man halt kurz einmal sozusagen einen neuen iTunes-Feed sozusagen verwenden, wenn man es so entsprechend umstellen.
Man könnte ja theoretisch für eine Übergangszeit auch in iTunes den ganz normalen RSS-Feed abonnieren, oder nicht?
Ja, das kann man natürlich immer.
Das geht natürlich auch.
Das geht insofern auch, ja.
Das kriegen wir schon irgendwie hin mit den 2-3 iTunes-Nutzern.
Ja, das keine Ahnung, wie viel wir genau haben. Aber ja, aber wie gesagt, dazu müssen wir mal das Podcast-Plugin einmal austesten, und wir kommen dann weiter unten ja eh nochmal ganz kurz dazu zum Thema Testen und etwaige Probleme damit.
Also wie gesagt, Dirk hatte, meine ich, schon gesagt, er testet das gerne im Dimehub-Blog mal oder in einer Testkopie davon. Und jetzt habe ich mich nebenbei mal reingeklickt und bin noch mal gespannt, Nee, die tatsächliche Zahl der iTunes-Nutzer zeigt er hier auch nicht an, aber die Zahl der Zugriffe, und da ist iTunes bei uns auf Platz 4. Mhm. Hinter News, NetNewsWire, Feedfetcher, Google und Unbekannt.
Hm. Ja, die Unbekannten also sind.
Es scheinen nicht so wenig iTunes-Nutzer zu sein, würde ich mal sagen, insofern. Mhm. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit iTunes.
Aber ja. Mhm. Auf alle Fälle.
Gut. Was gab es denn auf dem Barcamp Graz?
Ja. Ich war beim Barcamp Graz, spannendes Barcamp, aber will natürlich nicht drum herum erzählen, weil das ist ja nicht ganz hier das Thema. Was für mich sehr interessant war, ich habe natürlich dort natürlich auch immer wieder erwähnt, dass ich sehr ein Tippity-Nutzer bin. Es gab dort auch eine eigene WordPress-Session, habe natürlich dann auch gemeint, man kann auch noch andere Blog-Systeme verwenden und konnte dann doch quasi in Mini-Sessions mit einigen Leuten über sehr ein Tippity reden und ihnen auch erzählen, weil da waren auch einige Leute dabei, die Blog-Einsteiger sind, also überhaupt einmal überlegen zum Bloggen, und die haben sich dann recht interessiert mit mir zugehört und auch mit mir diskutiert über Serendipity. Und ja, da habe ich mir wieder eigentlich mal überlegt, ja, wie kann man denn, oder was kann man denn eigentlich als Vorteil von Serendipity herausstreichen, wenn so die Frage ist, ja, warum eigentlich nicht WordPress oder so. Ist natürlich immer seine individuelle Geschichte. Natürlich die Frage, sage ich mal, eines guten, das haben wir eh schon öfters erörtert, Forum mit sehr freundlichen Menschen und so, das ist sowieso klar. Ich wollte vielleicht zwei Punkte nur kurz rausstreichen.
Das ist dann quasi für die Leute, die nicht, was ja auch viele tun, die sagen, Mensch, ich habe die Schnauze voll von WordPress. Ja. Gab eine Zeit, da war viel Stress mit Updates oder andere Gründe, und nicht für die, sondern die im Prinzip noch gar nichts kennen und sagen, warum soll ich denn jetzt nicht WordPress nehmen, was alle nehmen, sondern meinetwegen Serendipity.
Genau. Wie gesagt, gibt's vielleicht, und sind immer individuelle Gründe. Zwei Dinge, die ich dort erwähnt habe, weil es für die Leute interessant war. Das war einerseits die Medienverwaltung, wo ich mal sagen würde, für bestimmte Bereiche ist sie noch immer praktischer und einfacher gestaltet und auch vielfältiger gestaltet als die von WordPress. Also ich sage mal, in gewissen Bereichen durchaus mächtiger. Und das Zweite war für mich so eine ganz witzige Geschichte, nämlich das Plugin Freie Wikilinks für Einträge. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Vielleicht ganz kurz erklärt, weil die Frage war, ich würde gerne auch eine Art Wiki machen oder eine Art Wissenssystem in meinem Blog. Und ich habe gesagt, da wäre genau dieses Plugin für dich eigentlich genau das Richtige. Das macht an sich nichts anderes, wenn ich in einem Beitrag etwas mit zweieckigen Klammern markiere, dann wird daraus ein Link. Also wenn ich ein Wort sozusagen markiere, dann wird daraus ein Link. Wenn der Artikel mit diesem Titel, also den ich sozusagen hier markiert habe, schon besteht, dann wird automatisch darauf verlinkt. Wenn er noch nicht besteht, dann sehe ich nur quasi ein kleines Icon, kreiere quasi einen neuen Beitrag oder einen neuen Artikel und kann das sozusagen dann quasi hier einen neuen Beitrag mit unter diesem Titel kreieren.
Ja, das ist ja typische Wiki-Syntax, wie man es, wenn man sowas schon mal benutzt hat aus Wiki-Systemen.
Okay. Genau. Wozu das jetzt quasi jetzt in Serendipity oder einem Blog ein Beispiel für eine Anwendung wäre, ich schreibe oft über das Thema Serendipity. Kann aber nicht immer davon ausgehen, wenn jemand neu quasi einen Artikel liest, dass er weiß, was Serendipity ist. Das heißt, es gibt bei mir einen Artikel, der hat den Artikel Namen Serendipity. Das heißt, ich muss mir dann nicht merken, wo dieser Artikel liegt oder welche URL er hat, sondern ich schreibe dann einfach nur Ecke Klammern auf zweimal, schreibe Serendipity im Beitrag, Ecke Klammern wieder zu, und das Ding ist automatisch verlinkt.
Ja.
Das heißt, ich kann da quasi schnell auf bestimmte Begriffe, die ich oft verwende und wozu ich schon Artikel geschrieben habe, einfach verlinken, ohne viel drüber nachzudenken zu müssen oder suchen zu müssen, wo war denn der Artikel, oder durch irgendeine Liste durchgehen oder sonst was in der Richtung. Also das mag für manche Anwendungen durchaus eine praktische Sache sein.
Mhm.
Also damit wir heute auch noch so einmal kurz ein bestehendes Plugin erwähnt haben.
Mhm.
Natürlich habe ich mir auch natürlich trotzdem überlegt, wie kann man denn wirklich Serendipity eigentlich Blog-Einsteigern und Einsteigerinnen verkaufen? und würde jetzt gerne im Rahmen unseres Podcasts gern wieder aufrufen zu Kommentaren oder Hinweisen. So, und der Frage, so, warum habt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, eigentlich Serendipity gewählt? Was würdet ihr besonders herausstreichen, wenn ihr mit Blog-Einsteiger und Einsteigerinnen redet? Was sozusagen das Besondere an Serendipity ist, warum man es eigentlich verwenden könnte oder zumindest sich einmal als Alternative überlegen könnte.
Ja, dann ja. Ne, fleißig kommentieren, eigene Blogbeiträge schreiben.
Genau, Trackpack, das kann man auch machen, ja.
Trackpack zu uns nicht vergessen und dann passt das schon.
Genau.
Gut, ich habe das gerade nochmal nachgesehen, Ausgabe 4 haben wir ein Plugin erwähnt, das da noch ganz, ganz neu war und was jetzt benutzbar ist, das ist der Facebook-Kommentare-Import.
Genau. Ah, da erzähle ich jetzt wieder was, gell?
Ja, als immer. Ich habe zwar mittlerweile ja meinen Facebook-Boykott aufgegeben, aber so mit Facebook mit dem Blog befüllen mache ich noch nicht und Kommentare von Facebook reinholen finde ich auch nicht so spannend, aber das funktioniert ganz gut bei dir.
Mhm, genau. Ja, was macht das Ding eigentlich? Es gibt ja die Geschichte, dass man quasi seine Blogbeiträge auf allen möglichen Ecken und Enden verteilt und natürlich auch gibt es auch Leute, die ihre Blogbeiträge auch in Facebook rein importieren. Problem war halt immer, wenn dort jemand was kommentiert, dann ist es zwar dort zu sehen, aber halt nicht in meinem eigenen Blogbeitrag, in meinem eigenen Blog. Das heißt, die Kommentare verteilen sich irgendwie. Jetzt gibt es quasi das neue Plugin, das es ermöglicht, wenn jemand einen Kommentar schreibt auf einen Blogbeitrag, der importiert wurde in Facebook, dann wird dieser Kommentar reimportiert in mein Blog.
Was wie dann auch ganz schnell jemand kommentiert hat, nicht so ganz ohne ist, weil das ist ja eigentlich ein Recht, also zumindest in Deutschland ist es ein rechtliches Problem, weil es gibt also auf Facebooks Seite gibt es kein Opt-in. Mhm. Ich kann nicht in Facebook sagen, hier meine Kommentare sollen aber nicht ins Blog vom Länder wandern. Das kann ich nicht verhindern. Ich bin jetzt echt kein Anwalt, habe ich bei dir im Blog schon kommentiert, aber wenn wir einen haben unter unseren Hörern und ich weiß, wir haben eine Menge Anwälte in der Serendipity Community, wäre es ganz toll, wenn da mal jemand was Datenschutzrechtliches zu sagen könnte.
Wäre eine spannende Frage. Ich meine, einerseits, aber das ist jetzt wirklich nicht juristisch, auch Facebook verteilt ja alle möglichen Kommentare in alle möglichen Richtungen, ohne dass ich viel dazu gesagt habe. Gut, ich habe es Facebook gestartet. Aber ja, das mag vielleicht durchaus rechtliche Untiefen haben. Du hast eines erwähnt, nämlich die Verlinkung auf das Profil, die findet an sich dann nicht statt. Das heißt, der Kommentar, wenn er importiert wird, wieder in meinem Blog, da wird nicht auf das Profil des jeweiligen Users in Facebook verlinkt, sondern nur auf meinen Blogbeitrag in Facebook. Okay. Also das heißt, eine Identifizierung des Users in meinem Blog ist an sich nicht möglich.
Ja, nun gibt es aber natürlich Leute, schießt mir gerade so durch den Kopf, die in Blog-Kommentaren nicht ihre Identität preisgeben und das auch nicht wollen, die aber sehr wohl in Facebook ihre Identität preisgeben, wenn auch vielleicht nur den Benutzern, denen sie das erlauben. Und da, gut, weiß ich jetzt auch nicht, wie das ist, aber der Name des Kommentators wird schon aus Facebook importiert. Und das ist dann auch der gegebenenfalls, gut, kann man jetzt sagen, man muss ja auch in Facebook nicht seinen Namen angeben, wenn man es nicht will. Das ist ja, aber da ist die Frage, wie es wird. Das ist aber, glaube ich, echt so ein Bereich, das ist mehr was für Anwälte dann.
Das wird spannend, ja. Das wird spannend. Gehen wir vielleicht doch noch kurz auf die technische Ebene. Was man auf alle Fälle machen muss, damit das Ganze funktioniert, man kann es gibt ja an sich die Möglichkeit, es gibt auf Facebook Notizen, über die man quasi ein RSS-Feed oder eben seinen Blog quasi importieren kann. Darüber funktioniert es nicht. Das heißt, man muss eine Anwendung wie zum Beispiel RSS-Graffiti auf Facebook installieren. Und über
von der habe ich viel gelesen in den letzten Tagen.
Das stimmt. Für alle, die jetzt die Anspielung nicht verstanden haben, wahrscheinlich jetzt die meisten, RSS Graffiti hat jetzt in meinem Profil auf einmal zig leere Einträge erzeugt. gepostet, ja, war irgendwie zuerst einmal ein bisschen die Frage, woher und wieso. Ich glaube jetzt, die Ursache gefunden zu haben, aber das ist noch nicht ganz hundertprozentig, müssen wir uns noch anschauen, nämlich ein Mitschuldiger, unter Anführungszeichen, dürfte eben das neue Podcast-Plugin sein. Das habe ich mir nämlich so testhalber gleich in meinem Blog installiert. Und da wird, ja, da wird, das fummelt auch ein bisschen am bestehenden RSS-Feed herum und erzeugt anscheinend einen leeren Eintrag, den es irgendwie halt, den braucht für irgendwas. Nur der leere Eintrag wird von der RSS-Graffiti irgendwie ein bisschen missinterpretiert. Und anscheinend im Feed wird auch immer wieder die Uhrzeit neu gestellt für diesen leeren Eintrag, sodass RSS-Graffiti glaubt, dass dieser leere Eintrag dauernd ein neuer sei. Wie gesagt, noch nicht hundertprozentig identifiziert, aber sollte jemand das Podcast-Plugin verwenden und gleichzeitig sowas wie RSS-Graffiti, vielleicht einfach mal drauf schauen, wenn man das, ja, wenn man vielleicht auch gemeinsam drauf kommen könnten, ob es das ist, wird das schon helfen, das sicherlich auch nochmal zu verbessern. Oder den Bug zu beseitigen, sofern es ein Bug ist. Also außer es ist einfach ein Problem, wo sich einfach zwei Anwendungen einfach missverstehen und es nicht besser funktioniert. Aber das werden wir noch rausfinden.
Ja, und weil der Robert so ein Spielkind ist und irgendwie im Moment gerade überhaupt nicht ausgelastet ist, hat er etwas gemacht, wovor ich mich zum Beispiel echt gescheut habe. Was einer der Gründe war, weswegen ich mein altes Blog eingestampft und neues angefangen habe. Du hast umgestellt von, das sind jetzt diese kryptischen Zeichenketten, wo manche Leute sagen, was ist das denn? Von ISO 88591 auf UTF-8. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was um Gottes Willen ist denn ISO 88591 und was ist UTF-8? Das hat was zu tun, ich versuche das mal zu erklären, kann es auch nicht gut, aber es hat was zu tun mit der Codierung von Zeichen in Webseiten. Mhm. Und da gibt es so bestimmte Standards und Codierungsformen und der eine oder andere wird den Begriff ISO 88591 noch kennen im Zusammenhang mit ISO 88591-5. Das war ein großes Ding, als nämlich der Euro eingeführt wurde, weil in dem Zeichenvorrat, den ISO 88591 beinhaltet, ist kein Eurozeichen enthalten. Und da gab es in Webforen und in E-Mails und auf Mailinglisten immer diese lustigen Dinge, wo dann plötzlich 20 Fragezeichen stand, weil eben das Eurozeichen nicht da war und dann statt des Eurozeichens ein Fragezeichen angezeigt wurde. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Es gibt wahnsinnig viele Sprachen, die auf unterschiedliche Zeichen zurückgreifen auf der ganzen Welt und damit auch im Web. Und in diesem alten ISO-Schema, Codierungsschema, gibt es für jede Sprache einen eigenen Standard, der die Zeichen beinhaltet, die diese Sprache halt braucht. Und UTF-8 bzw. Unicode ist... UTF-8 ist das verbreitetste Format innerhalb von Unicode und das ist so ein Versuch, kann man es nicht mehr nennen. Mittlerweile ist es eigentlich ein Standard, wo in einem Codierungsstandard alle Zeichen von sämtlichen Ländern und Kulturkreisen in einem sein sollen. Und das ist halt der Witz an Unicode. Ich kann also, ich muss auch keine Sonderzeichen mehr maskieren, was man früher musste. Das wird der eine oder andere kennen, wo man dann diese HTML-Entities, da schreibt man dann das kaufmännische und dazu eine Zeichenkette und damit wird dann ein Sonderzeichen in einem HTML-Text angezeigt. Das braucht man in UTF-8 nicht mehr oder kaum noch für die wenigsten Zeichen, weil das halt alles enthalten ist. Mhm.
Ja, das ist noch die Frage, wozu dann umstellen. Für mich drei Dinge, die ich so gefunden habe. Ich habe immer wieder gemerkt, dass wenn ich quasi in anderen Web-Applikationen meinen RSS-Feed importiere, dass er eben missinterpretiert wird. Weil halt das eine amerikanische Sprache oder was immer auch, die halt nicht mit ISO 88591, sondern eher mit UTF-8, da arbeiten halt mehr damit.
Wie arbeitet liegt schlechterdings teilweise einfach daran, dass das Betriebssystem UTF-8 macht.
Ja. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist das eine, dass viele halt sozusagen beim Importieren Schwierigkeiten hatten. Das andere ist, dass ich manchmal sozusagen selber beim Importieren von manchen Dingen in meinem Blog ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe einige Zeit mal Desktop-Blog-Editoren, also Offline-Blog-Editoren für Mac ausprobiert, und da gibt es zumindest ein paar, die mit ISO nichts anfangen können. Also die können nur quasi UTF-8 Beiträge schicken oder auch empfangen. Das heißt, die waren einfach nicht verwendbar. Das heißt, mit UTF-8 ist man einfach auf der sicheren Seite, weil damit ist quasi fast jede Software, die irgendwie mein Blog irgendwie beliefern kann, als externer Editor, damit einfach kompatibel.
Nur erklär mal für die Leute da draußen, die vielleicht auch noch einen ISO-Blog haben und auf UTF-8 jetzt umstellen wollen, weil Robert das auch gemacht hat, was muss man denn da machen?
Ich sage es einmal so metamäßig, weil ich werde einen kleinen Artikel vielleicht dazu schreiben. Okay. Was man machen muss, man muss eigentlich in seine MySQL-Datenbank hinein. Mhm. Das heißt, das muss man mal können, prinzipiell da reinzukommen. Dort muss man mal die Datenbank prinzipiell mal auf UTF-8 umstellen. Und dann muss man, und das muss man eigentlich über einen SQL-Befehl, also sprich ein kurzes Kommando, die einzelnen Tabellen in der Datenbank dann auch noch extra jeweils auf UTF-8 umstellen. Ja. Also das ist ein bisschen auch Arbeit. Also ich habe insgesamt 60, heißt das jetzt Tabellen? Nein, wie heißt das jetzt? Felder? Nein, ich bringe das immer durcheinander. 60 Tabellen, glaube ich. Das heißt, das war ein bisschen eine Arbeit, aber ist in einer halben, dreiviertel Stunde erledigt, und damit hat sich dann die Sache. Ist auch manchmal, sage ich mal, bei manchen Plugins auch ein Vorteil, weil die auch eher sich UTF-8-mäßig gleich installieren und auf ISO irgendwie nicht so gern zurückgreifen wollen. Ist mir zumindest schon mal passiert.
Okay, wäre mir jetzt nichts bewusst, aber es kann gut sein, ja.
Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen eine Futzelarbeit, aber es ist durchaus machbar, und noch dazu ich einer, der eigentlich mit MySQL nichts am Hut hat.
Also aber generell will man heutzutage UTF-8, bevor jetzt jemand fragt, und wer jetzt einen Blog neu aufsetzt, immer mit UTF-8 anfangen. Ist, glaube ich, auch mittlerweile in neuen Versionen voreingestellt, weiß ich nicht hundertprozentig, aber glaubt mir, man will das. Also mit ISO 88591 hast du schon mal das einfachste Problem, wie gesagt, ist tatsächlich, es gibt kein Eurozeichen. Mhm. Und das alleine ist schon, glaube ich, echt nervig genug. Ja. Und wie gesagt, man kann so Geschichten wie diese Anführungsstriche unten, also die typografisch korrekten Anführungsstriche unten, nicht die amerikanischen Anführungsstriche oben, sondern die richtigen deutschen Anführungsstriche unten, die kann man in UTF-8 einfach eintippen. Da muss man keine wilden Zeichenkonstrukte mit dem kaufmännischen und nichts, das funktioniert einfach. Mhm.
Ja, also ich glaube, ich werde mal einen Blogartikel schreiben und dann bei einem der nächsten Podcasts erwähnen, dass es den gibt. Dann ist es sozusagen quasi so Schritt für Schritt Anleitung. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil das hat mich dann noch fast eine Stunde, glaube ich, beschäftigt. Ich habe zwar brav alles in meiner MySQL-Datenbank umgeändert auf UTF-8. Ich habe auch in den Einstellungen quasi auch festgelegt, dass es jetzt quasi Zeichensatz UTF-8 zu verwenden ist. Trotzdem waren alle Sonderzeichen einfach voll daneben. Bis ich dahinter gekommen bin, in der Konfiguration und der Datenbank-Einstellungen gibt es eine nette Einstellung, die nennt sich Datenbank-Zeichensatz-Konvertierung aktivieren. Die tut nichts anders, als der teilt quasi mein Block meiner Datenbank weg, mit welchem Zeichensatz ich verwende. Und dann hat es funktioniert.
Ja, wunderbar.
Gut, also wie gesagt, aber das Summe, muss man noch extra finden halt.
In der Summe, schätz mal ein, ist das was jeder machen kann, oder muss man da ein bisschen Erfahrung haben mit dem Blog? Oder gut, man sollte sich trauen, mit Datenbanken rumzumachen, wobei da gibt es ja bei den meisten Webhostern irgend so ein nettes Interface. Meistens ist das dieses PHP MyAdmin.
Genau.
Aber grundsätzlich, sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist, ich habe es gerade erst installiert, und 10 ist, ich bin Garmin Hicking.
Also ich würde sagen 3 oder 4 maximal. Ja, also wie gesagt, ich bin da auch kein, also man muss einfach wissen, wie man reinkommt, man muss wissen, wo man einen SQL-Befehl quasi in dem Admin-Ding einfach absetzen kann. Und man sollte vielleicht auch vorher wissen, wie man vielleicht ein Backup seiner MySQL-Datenbank macht und im Notfall
wieder hochspielt. Man soll es nicht nur wissen, man soll das machen.
Ja, eh.
Das ganz unbedingt. Also bevor da irgendjemand, immer bevor man anfängt, an der Datenbank irgendwie rumzukrabbeln, es ist nicht schwer in PHP MyAdmin oder auch in ähnlichen Interfaces, Configs und was es da alles gibt, es ist nicht schwer, so ein Backup zu machen. Das nennt sich meistens MySQL Dump. Man muss nur aufpassen, dass man beim Dump nicht die bestehenden Tabellen löscht. Das ist meistens eine Option. Nicht machen, keine gute Idee, weil sonst kann man das Backup gleich wieder einspielen. Aber immer, wenn man an der Datenbank rumpobelt, immer Backup machen vorher, ganz wichtig. Ja.
Aber wenn man das kann und das gelernt hat und denkt, das ist nicht schwierig, dann geht die Umstellung durchaus auch.
Ja. Gut. Unser nächstes Thema hat der Robert darum gebeten, dass ich mal was erzähle. Werkzeuge, um die Performance des eigenen Blogs zu testen. Das ist natürlich eine interessante Frage. Klar, wenn ich sage mal so, dass die Performance nicht so dolle ist, das merke ich ja meistens daran, dass es einfach die Performance nicht so dolle ist. Das heißt, die Seite lädt sehr langsam oder baut sich langsam auf oder was auch immer. Und die entscheidende Frage ist dann ja eigentlich, warum, um Himmels Willen? Und dafür gibt es ein paar nette kleine Tools, die ich mal ganz kurz nur vorstelle. Die grundsätzlichen Hinweise, die man dann mal gucken könnte, haben wir schon mal erwähnt. Hier zum Beispiel einfach mal zu gucken, habe ich zufällig 35 Plugins installiert und könnte vielleicht das ein oder andere zu viel sein? Oder binde ich ganz viele externe Dienste in der Seitenleiste ein, was auch immer ein bisschen verschleppen kann, gerade wenn die externen Dienste nicht die schnellsten sind? Um das zu prüfen, gibt es zwei und dann noch eins für was anderes, so kleine Tools, und die sind meistens als Plugins für ein Plugin da. Und zwar das Mutter-Plugin quasi ist die großartige Firefox-Erweiterung Firebug. Das kennt jeder Webentwickler und benutzt jeder Webentwickler, weil es toll ist. Mit Firebug kann ich den Quellcode angucken, das CSS angucken, das alles auch live verändern. Und dafür gibt es zwei Plugins. Das eine ist YSlow. Das stammt aus der Yahoo-Schmiede und das sind Leute, die sich mit Performance echt auskennen, wo es auch, das verlinken wir nochmal, eine tolle Seite gibt, wo ganz viele Tipps einfach mal in Textform gesammelt sind. Tipps im Sinne von Best Practices, wo man sagt, okay, das ist ein guter Ansatzpunkt bei der Performance, das sollte man beachten, jenes kann man machen und. Und das YSlow-Plugin, das installiert man einfach im Firefox. Firebug muss halt vorher installiert sein und dann kriegt man in Firebug kriegt man ein zusätzliches Tab. Mhm. Und dieses Tab ist dann eben auch bezeichnet mit YSlow. Und da kann man dann einen Test auswählen. Da stehen insgesamt drei zur Auswahl, wobei die Blogbetreiber sicherlich das nennt sich Rule Set, also das Regelset Small Site or Blog wählen werden. Und dann startet man den Test und dann läuft der Test eine Weile und dann kriegt man schön sortiert nach, erstmal kriegt man so einen grundsätzlichen Performance Score, also eine Wertung auf einer Skala von 1 oder 0 bis 100. Viel ist gut. Und dann kriegt man dazu Hinweise, so mit Schulnoten, unterteilt in verschiedenen Bereiche. Es ist leider alles in Englisch, aber des Englischen sollte man schon mächtig sein, wenn man sich mit sowas befasst. Und da erzählt einem dann zum Beispiel, dass man viele externe JavaScripte eingebunden hat und die vielleicht zu einem kombinieren sollte. Oder dass man versuchen sollte, die Anzahl der DNS-Lookups zu reduzieren. Das deutet meistens darauf hin, dass man viel von externen Servern reinholt. Und das bremst die Performance ein bisschen. Und so weiter und so fort. Da kann man sich durch eine lange Liste arbeiten. Da stehen dann auch immer Kurztipps dazu. Und dann gibt es einen Link zu einer weiterführenden Seite bei Yahoo, wo das alles nochmal viel ausführlicher steht. Dazu kann man sich anzeigen lassen, welche Komponenten bindet mein Blog überhaupt ein oder meine Seite und wie viel wiegen die in Kilobyte. Und noch so ein paar andere Daten, die in erster Linie mit Serveroptimierung zu tun haben und mit der berühmten HTAccess-Datei. Dann habe ich eine Seite Statistik, die mir anzeigt, zum Beispiel, wie viele Seiten werden aus dem, wie viele Bestandteile der Seite werden aus dem Browser-Cache abgeholt oder sind bei dem Aufruf abgeholt worden und wie viele werden komplett neu abgeholt, was natürlich auch klar, aus dem Cache abholen ist immer schneller als neu. Mhm. Und dann habe ich noch eine Seite, die auch klasse ist, das ist die Tools-Seite. Da hat Yahoo so ein paar Werkzeuge angeboten, was zum Beispiel dazu dient, JavaScript zu minifizieren, das heißt, Kommentare zu entfernen, überflüssige Leerzeichen zu entfernen. Man kann seinen JavaScript testen lassen, man kann sich das CSS anzeigen lassen, man kann das CSS komprimieren. Und es gibt einen super tollen Dienst, das ist Smashit. Smashit ist ein so eine Optimierungssoftware für Grafikkomponenten, also Bilddateien. Mhm. Man kann eine ganze Menge machen, also selbst wenn man die Funktion nutzt, die eigentlich jedes Grafikprogramm und ein Photoshop oder GIMP hat, so eine Funktion Save for Web. Und da denkt man dann, okay, wenn ich das benutze, wird meine Grafik web-optimiert abgespeichert. Das stimmt auch, aber es gibt noch so ein paar Tricks, die man rausholen kann, die diese Programme dann nicht machen und womit man noch ein paar Kilobyte einsparen kann. Mhm. Das alles kann YSlow. Und YSlow, dazu gibt es ein ähnliches Plugin, was nicht von Yahoo ist, sondern von Google. Und das nennt sich PageSpeed. Und PageSpeed macht im Grunde dasselbe. Man lässt also so eine Analyse über die Seite laufen und der hampelt dann verschiedene Aspekte ab, von denen man meint, das ist immer nicht so ganz zu verallgemeinern, aber von denen man im Allgemeinen ausgeht, die beeinflussen die Performance der Seite. Und da läuft es ganz ähnlich. Man startet das, dann läuft das eine Weile durch und dann kriegt man eine Liste von Dingen. Und das ist vielleicht ganz wichtig für Leute, die meinen so, Englisch und technische Fachbegriffe. PageSpeed ist tatsächlich auf Deutsch. Und da steht dann sowas wie irgendwie, habe ich hier jetzt gerade mal über die Twitter-Seite laufen lassen, die ich nebenbei aufhabe, und da steht dann halt Bilder optimieren und dann durch die Optimierung der folgenden Bilder könnten Sie Ihre Größe um 471,7 Kilobyte verringern. Das sind 67%. Das ist mal ganz schön schwach, Twitter. Und das ist dann auch immer, auch im Übrigen in YSlow ist das so mit so Ampelfarben abgesetzt, was besonders wichtig ist und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und genauso gibt es auch in PageSpeed gibt es diese Geschichte mit irgendwie, was ist der zurückgemeldete Status vom Server, wie groß ist die Datei, wie groß ist die übertragene Datei, weil das kann ja eventuell nochmal durch dieses gzip-Modul kann das ja nochmal verringert werden. Mhm. Und ganz viele Funktionen, ich erkläre jetzt nicht mehr, weil sonst sabbel ich noch eine halbe Stunde.
Wichtig sollte unter einer Stunde bleiben.
Das wird knapp. Wichtig ist, PageSpeed gibt es auch für Chrome. Chrome ist sehr beliebt im Moment bei vielen Leuten und wie gesagt, PageSpeed gibt es, klar, ist auch von Google, gibt es auch als Chrome-Plugin oder was. Mhm. Und gibt es auch, und das packen wir in die Shownotes, genau wie die Links zu den ganzen Seiten, wo es die Plugins gibt, gibt es auch als Online-Dienst. Also kann man völlig unabhängig von Firefox benutzen. Und dann gibt es noch eine Seite, die sehr genial ist, und das ist der Mobile Performance Tester von Blaze.io. Der testet die Performance der Seite auf iPhone und Android. Was sehr genial ist, weil es ist ein ganz einfaches Webinterface und man gibt da einfach nur die URL zur Seite an und der simuliert dann praktisch, oder die haben, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie iPhones, auf denen sie das dann messen. Mhm. Und Android-Telefone, auch mit bei Android auch mit verschiedenen Versionen des Android-Systems, kann man auswählen. Mhm. Der kann allerdings immer nur eins zur Zeit. Also ne, man muss dann halt iPhone was, und Android getrennt.
Wenn was klickt, dann bin das ich, weil ich gerade meine URL eintippe.
Okay. Und das ist ein geniales Tool. Da gibt es dann so eine ähnliche Ausgabe, die auch genau anzeigt hier, das ist beim Mobiltelefon oder zumindest beim iPhone auch mitunter sehr wichtig. Was wird aus dem Cache geladen und was nicht? weil natürlich gerade bei einer mobilen Datenverbindung ist das schon, macht das schon was aus, ob eine Datei aus dem Cache geladen werden kann oder nicht. Und das iPhone kann je nach Generation Dateien nur bis zu einer bestimmten Dateigröße cachen und die ist gar nicht mal so hoch. Das sind, glaube ich, bei der dritten Generation sind es nur 15 KB und bei der vierten Generation sind es dann, glaube ich, 25. Nagelt mich nicht drauf fest. Und das ist eine ganz coole Sache. Da gibt es dann auch so eine Einstufung, wo es, glaube ich, habe es lange nicht benutzt, wo es, glaube ich, sagt, deine Seite ist irgendwie schneller als 75% der anderen, die hier gemessen werden und oder ist irgendwie langsamer oder wie auch immer. Mhm. Also sehr, sehr praxisnahe Ergebnisausgabe. Aber ganz, ganz wichtig, bitte diesen Dienst nicht überstrapazieren, weil das ist eine tolle Sache, dass die das anbieten. Es ist umsonst und das soll es bitte auch bleiben. Deswegen nutzt es nicht aus. Die müssen also auch nicht irgendwie dieselbe Seite 20 Mal hintereinander durchjagen, um die Ergebnisse zu vergleichen, weil sonst kann das sein, dass sie euch aussperren. Und das will ja keiner. Hm. Das ist so das, was man machen kann. Generell würde ich, wenn es um die Performance eines Serendipity-Blogs geht, aber immer empfehlen, zuerst im Forum zu fragen, weil dann kommen eben so Serendipity-spezifische Hinweise wie prüf mal, wie viele Plugins du installiert hast und solche Sachen. Mhm. Das ist so das, was ich dazu erzählen kann. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und wie gesagt, die Links zu den ganzen Plugins und Seiten gibt es in den Shownotes. Mhm.
Und über einen Praxistest werde ich dann das nächste Mal berichten. Okay. Von meinem eigenen Blog.
Okay.
Ja, gut, dann kommen wir noch zu ganz was Neuem, nämlich mit heutigen Tag. Heutiger Tag ist gut, kommt immer darauf an. Mit heutigen Tag unserer Aufnahme. Wann ihr es dann hören werdet, ist eine andere Frage. Es gibt ein neues Plugin.
Ja, das ist. Das ist ein ganz heißes Teil, da hat jemand im Forum nachgefragt und es war irgendwie binnen 24 Stunden war es ein Plugin draus geworden, obwohl man eigentlich gar kein Plugin braucht. Mhm.
Darf ich mal kurz unterbrechen nochmal? Ich habe jetzt doch gerade gestartet mein eigenes Blog auf Blaze, iPhone-Kontrolle und habe jetzt schon das Ergebnis.
Ja. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, zu welcher Tageszeit man kommt. Manchmal ist es ausgelasteter, manchmal nicht, aber meistens geht es sehr schnell. Mhm.
Gut, aber über das Ergebnis werde ich mir später anschauen. Entschuldige. Okay. So, aber.
Ja, nö. Erzähl du einfach mal, vielleicht, weil du das System, glaube ich, schon kennst, was macht das Plugin?
Discus. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht so oft verwendet. Ich bin nur schon immer wieder bei Discus gestoßen. Was Discus alles kann, ist eine gute Frage. Ich könnte es jetzt gar nicht einmal auswendig sagen. Discus ist an sich ein Kommentar-Plugin, ersetzt quasi jetzt die normale Kommentarfunktion auch bei Serendipity. Und was macht Discus? Einerseits, man kann sich bei Discus, also das ist an sich ein allgemeiner Dienst, anmelden, kann quasi damit seine eigenen Kommentare auch sammeln. Man hat die Möglichkeit, auch wenn man einen Kommentar schreibt, den auch automatisch auf Facebook, Twitter, Yahoo und sonstiges automatisch auch zu posten.
Bitte? Das ist eine Spam-Maschine.
Ja, so eine Spam-Maschine.
Man kann das, glaube ich, tatsächlich, man könnte es theoretisch verwenden, um ein Kommentarsystem in eine reine HTML-Seite einzubauen. Ne? Das basiert, soweit ich weiß, auf JavaScript, deswegen dieser Zusatz, man hätte eigentlich kein Plugin gebraucht. Das Plugin erleichtert die Integration in Serendipity. Man kann es aber, da es auf JavaScript basiert, kann man es theoretisch auch einfach übers Template einbauen, ohne Plugin.
Ja.
Und der junge Mann, der das anfragt im Forum, da gab es irgendwie Probleme mit dem Einbau und dann hat Gavin kurzerhand gesagt, komm, wir machen da schnell ein Plugin draus. Und das ist heute schon angekündigt im Serendipity-Blog. Demnach müsste es zumindest im Versionssystem sein. Und ich glaube, nein, es ist sogar schon in Spartacus.
Na bitte, sehr gut.
Kann also gerne, wer das gerne möchte. Mir persönlich erschließt sich nicht so richtig, warum man das verwenden wollen würde, weil es ersetzt ja wirklich das komplette Kommentarsystem.
Ja,
also und man Trackbacks, glaube ich, auch.
Kann, das weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, es kann natürlich um einiges mehr. Also ich schaue jetzt da gerade nur selber in die Feature-Liste. Man kann sich auch, gut, man registriert sich quasi einmal und ist dann auf jeder Seite des Diskus verwendet, immer als gleiche Person unterwegs. Man kann sich auch über Antworten informieren lassen, kann dann auch per E-Mail, man kann auf die E-Mail antworten und diese Antwort wird dann automatisch in dem Kommentar dazugehängt, in dem Blog. Man kann auch Videos im Kommentar hinterlassen.
Scheiße.
Es gibt auch irgendwelche Community-Profiles, also man erzeugt, man hat quasi auch ein Profil, das man automatisch anzeigen lassen kann und weiß ich was alles. Also
es versucht die Funktion, die Funktion, sich benachrichtigen zu lassen, finde ich ja grundsätzlich, das kann ja erstrebenswert sein, dass man sagt, Mensch, ich habe jetzt hier keine Lust, irgendwie jeden Tag 50 Benachrichtigungs-E-Mails über Kommentare zu bekommen. Ich möchte es gerne irgendwo zentral haben. Da gab es auch vor Jahren, gab es schon mal so ein Tool, CoComment, was das auch leisten sollte, aber irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Aber grundsätzlich finde ich
es schon. Es hat auch eine Anti-Spam-Technology dahinter, angeblich.
Ui. Okay.
Gut, haben wir auch schon gesagt, verwende den Base-Filter, damit bist du auch ganz gut unterwegs.
Ja.
Wie auch immer.
Ja. Gut, wer das will, kann es jetzt irgendwie, wer also meint, er möchte diese Rich Media Kommentare irgendwie mit Kommentare mit Bildern und Videos und was nicht noch allem, kann es testen. Das Diskus Plugin steht in Spartacus. Man sollte vermutlich nicht erwarten, dass es schon wie geschmiert läuft. Es könnte noch Kinderkrankheiten haben. Und es kann aber, das wusste ich auch nicht, das hat Robert aber irgendwie im Hinterkopf gehabt, das kann auch einen ganz anderen Haken haben, wenn man es verwendet.
Es dürfte nicht wirklich barrierefrei sein. Also ich habe zumindest vor ein paar Monaten mal mit jemandem darüber diskutiert, wurde mir bestätigt. Wir haben jetzt zwar jetzt einen Blogger gefunden, von dem wir nicht annehmen würden, dass er so etwas verwendet, wenn es nicht barrierefrei ist, aber ein das Blogger. Müssen wir auch noch hinterfragen.
Du darfst den Namen ruhig sagen, Robert.
Ich darf ihn ruhig sagen, das ist Christian Heilmann.
Mhm.
Ja, also den müssen wir dann eh noch fragen, warum er das verwendet. Und also ich habe jetzt kurz einmal versucht, das noch schnell noch vor der Sendung auszuprobieren. Ich hatte den Eindruck, dass ich noch immer Schwierigkeiten habe, zum Beispiel in der Tastatursteuerung auf bestimmte Elemente zu kommen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wie man das Ding, man kann, ich habe nur gesehen jetzt auf der Diskus-Seite selber, dass man hier auch alles Mögliche einstellen kann und dass man auch das Theme entsprechend mit CSS gestalten kann. Kann sein, dass es vielleicht je nach Einstellung ein bisschen also besser funktioniert, don't know. Aber es dürfte, also wir werden das versuchen noch irgendwie rauszufinden, es dürfte schon Accessibility-Probleme da geben, also je nach Einstellung
mit dem Ding. Was wichtig sein kann, ist, das Plugin verlässt sich derzeit darauf, dass das verwendete Template sich an bestimmte Konventionen hält. Das heißt, wenn ich Diskus integriere, muss ich den entsprechenden oder die analogen Teile eines Artikels in der Einzelansicht, die von Serendipity generiert werden, die muss ich ja unterdrücken. Das heißt, ich muss die normale Kommentarausgabe unterdrücken, ich muss die Trackback-Ausgabe unterdrücken und ich muss das Kommentarformular unterdrücken. Nun kann man, wenn man dessen mächtig ist, sagen, okay, ich schmeiße es einfach aus dem Template raus. Da das nicht jeder kann, blendet das Plugin in der derzeitigen Version diese Teile einfach über CSS aus, und zwar hoffe ich, zumindest hatte ich das noch angemahnt, so dass es sowohl für visuelle Benutzer als auch für Screenreader nicht sichtbar ist. Ja. Das funktioniert aber Plugin-seitig zumindest im Moment nur, wenn die entsprechenden Sektionen einer Seite bestimmte CSS-Klassen verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, was durchaus in einigen Templates vorkommt, dann muss man das CSS-seitig anpassen. Also wenn zum Beispiel jetzt der Abschnitt mit den Kommentaren, der hat normalerweise die CSS-Klasse Serendipity underscore Section underscore Comments. Wenn die anders bezeichnet ist, eine andere Klasse hat oder gar keine Klasse hat, sondern nur eine ID, dann muss man das CSS nochmal anpassen. Damit das nicht, oder wie gesagt, das Sauberste ist tatsächlich vermutlich, das komplett aus dem Template zu nehmen, aber das ist halt nicht, kann nicht jeder alleine machen.
Ja. Das Ding ist leider jetzt zu frisch, um jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, aber wenn ich es richtig verstehe, dann übergibt man quasi auch die ganze Kommentarverwaltung ja damit Diskus. Mhm. Das heißt, ich gebe es eigentlich einem externen Dienst. Sollte der mal irgendwann mal meinen, er macht irgendwas anders, er dreht sich ab, er geht in Konkurs, was auch immer, dann ja. bin ich anscheinend, glaube ich, dann meine Kommentare auch los.
Also das ja, ist, wobei, ich weiß nicht, ob Diskus gegebenenfalls irgendwie eine Backup-Funktion bietet. Selbst wenn das so wäre, müsste es eine geeignete Import-Funktion geben. Ich bin da auch skeptisch, aber wie gesagt, ich sehe grundsätzlich nicht so unbedingt den Grund, warum man jetzt lieber Diskus verwenden will als das Serendipity-Kommentarsystem, aber
er kann halt viel mehr. Also wie gesagt, ja. wenn man halt da durchgeht, ja, es verwenden halt viele, man, ja, und also es bietet halt alles mehr.
Unterm Strich, ja. Wer das nutzen möchte, kann es jetzt mit diesem Plugin. Wir beide genau. haben da ein bisschen Vorbehalte, aber wenn ihr meint, könnt ihr.
Genau. Genau das.
Gut, zum guten Schluss habe ich noch einen sogenannten Quick-Tipp.
Aber ganz schnell.
Es ist ja immer wieder so, dass, oder was heißt immer, es ist öfter so, dass jemand sagt, Mensch, Serendipity-Dokumentation, wir haben schon zugegeben, oder das ist kein Geheimnis, die Dokumentation auf der Webseite ist nicht so super brandaktuell. Das Buch von Garvin ist auch schon ein paar Donnerstage älter und mir ist neulich so aufgefallen, dass es eigentlich eine Quelle gibt für Dokumentation, die wir noch nie genannt haben. Und das ist eine kleine unscheinbare Textdatei, die in jeder Serendipity-Installation enthalten ist, vor allen Dingen aber auch in den Versionssystemen immer. Und das ist im Verzeichnis Docs gibt es eine Textdatei namens News. Und da werden Änderungen und neue Features dokumentiert. Und das ist ziemlich klasse, wenn eine neue Version rauskommt und man sich fragt, was ist denn in der jetzt neu? Normalerweise schreibt Garvin dazu im offiziellen Blog auch immer einen Eintrag. Aber da kann es schon mal sein, dass ein paar Sachen aus Platzgründen wegfallen. In Docs News sollte so ziemlich alles stehen. Und da kann man einfach mal reingucken. Und dann, ich bin da neulich drüber, weil ich mich gefragt habe, hatten wir diese und jene Funktion für Templates jetzt schon implementiert? Dann mache ich die Datei auf, lasse da eine Suche drüber laufen und dann finde ich es oder finde ich es halt nicht. Mhm. Das ist so eine zusätzliche Quelle, wo man mal reinschauen kann. Ist vermutlich eher für Leute interessant, die Template-Kram machen oder auch Plugin-Entwicklung oder irgendwelche Funktionen verbiegen wollen. Aber da kann man mal reinschauen. Und das Wichtigste, was da drin steht, steht halt auch immer im Ankündigungsblog-Eintrag. Mhm.
Dann haue ich auch schnell einen Quick-Tipp dazu, weil ich das vorher missverstanden habe, nämlich auf Berlioz gibt es auch eine Doc-News-Datei, in der man quasi auch alle Änderungen findet und was besonders für mich immer spannend ist, da muss ich mal reinschauen, nämlich der Hinweis, was in der nächsten Version schon so alles angedacht und an was gearbeitet wird.
Ja klar, im Versionssystem ist ja praktisch schon, also da ist ja die sogenannte Trunk-Version, also der Bleeding Edge, wie man so schön sagt. Und da wird normalerweise halt auch schon dokumentiert, was noch nicht veröffentlicht ist. Da kann man schon mal schnuppern.
Genau, und das ist eine schöne, also für 1.6 ist das eine schöne lange Liste. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber...
Das geht mir ähnlich. Genau. Soll aber jetzt auch keine Aufforderung sein, um Himmels Willen sich irgendwie eine Entwicklerversion oder eine Beta runterzuladen und die in einer Produktivumgebung zu installieren. Das bitte, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Das ist was für Leute, die entweder Spielkinder sind oder sehr mutig sind oder wirklich wissen, was sie tun.
Also ich denke mal, die Liste für 1.6 zum Beispiel ist vielleicht ein guter Hinweis für manchen, der meint, er möchte noch gern irgendwo mitentwickeln, sich da irgendwo dran zu hängen oder noch irgendwelche Dinge zu bekommen. Ja, ja gut, dann war es eh schon fast zu lang für einen Quick-Tipp.
Das war unsere lange, lange News-Pur-Sendung. Kein Thema heute, nichts.
Wunderbar. Also ich hoffe ja für Serendipity, dass wir noch öfter solche News-Pur-Sendungen bringen können. Weil ich finde es eigentlich schön, dass wir mal wirklich eine Sendung hinkriegen, wo wir wirklich nur eigentlich über Neuigkeiten irgendwie erzählt haben.
Ja.
Aber ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen meinen das auch so. Also.
Ja, sonst nächstes Mal machen wir bestimmt wieder ein Thema. Ist ein gutes Stichwort. Also ich weiß, wir haben es jetzt schon dreimal angekündigt, das ominöse große Thema mit dem schon festgezurrten Gast. Wir hoffen, dass es die Aufgabe 7 wird. Es kann aber auch sein, dass wir was anderes machen. Und mehr können wir
versprechen nichts mehr.
Mehr können wir im Moment als Vorschau gar nicht sagen, außer alles, was wir heute erwähnt haben, kommt garantiert in die Shownotes. Ist eine ellenlange Liste. Mhm. Und ansonsten.
Ansonsten,
weil schauen wir, was die Zukunft bringt.
Genau, weil ich es gerade vorher gesagt habe, unsere Hörerin hat sich noch immer nicht geoutet. Würde mich freuen. Und wenn es Hörerinnen sind, umso mehr. Aber auch jeder Hörer ist natürlich, Schlusssatz wie immer, auch herzlichst aufgefordert zu kommentieren. Und
fleißig kommentieren in den Kommentaren im Blog, über das Kommentarformular im Blog per E-Mail, als Twitter-Reply an den offiziellen Account an mich oder an Robert.
Du kannst es schon super immer auswendig.
Ja, das ist hier mein. Mach das demnächst wie Dieter Thomas Heck in unter 10 Sekunden.
Sehr gut.
Gut, dann, ja, blasen wir das Lagerfeuer für heute aus. Ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe 7. Die kommt vermutlich im nächsten Monat. Wir werden sehen, wie schnell das diesmal geht. Ist ja bald Sommer, hoffen wir.
Genau. Dann wünsche ich auch noch alles Gute. Danke, Matthias, wieder fürs gemeinsame Plaudern und allen.
Ich habe zu danken.
Okay, dann sage ich auch einmal Ciao.
Tschüss.